herzlichen Dank. Das war gar nicht so einfach zu singen, weil da so viele Pausen sind und weil in Deutsch manchmal die Worte so lang sind und es nur so eine kleine Note gibt. Also das habt ihr super gemacht. Herzlichen Dank. Heute geht es um Wunder. Und das ist ja so eine ganz besondere Sache, wenn es um Wunder geht. Am See Genezareth kann man Boote mieten. Da sehen wir den See Genezareth. Und da kann man Boote mieten, um spazieren zu fahren. Und das wird für fromme Pilger angeboten oder einfach für etwas nicht so fromme Touristen. Und da gab es einen Reisenden, der ist da so zum Bootsvermieter hingegangen und hat dann gesagt, was kostet denn der Spaß? Und der Bootsvermieter sagte, ja, das kostet 100 Euro die Stunde. 100 Euro? Mann, das ist aber ganz schön happig. Und dann sagt er, Bootsvermieter, aber bedenken Sie doch, das ist der See, auf dem schon Jesus selber gelaufen ist. Auf diesem See ist er gelaufen. Und da rief der andere, na kein Wunder, bei den Preisen für Boote. Natürlich kann man immer wieder versuchen, Wunder mit dem Verstand zu erfassen und zu erklären. Und leider gibt es ja heutzutage viele Theologen, die das auch versuchen, immer zu erklären, warum sich das Rote Meer geteilt hat, warum dies geschehen ist, warum Menschen bei Jesus damals gesund geworden ist und so weiter und so weiter. Und man versucht es in unserer Gesellschaft mit dem Verstand zu erfassen, weil wir immer noch so fest in der Aufklärung sind von damals. Und wenn wir hier von Wunder reden, wovon reden wir da eigentlich? Und im evangelischen Katechismus, da heißt es, ein Wunder ist ein unerwartetes, nicht berechenbares Ereignis, in dem der Mensch Gott handeln sieht. Ich lese das nochmal vor, ein bisschen kompliziert. Ein Wunder ist ein unerwartetes, nicht berechenbares Ereignis, in dem der Mensch Gott handeln sieht. Also Wunder bedeutet, Gott tut etwas in unserem Leben und wir werden davon überrascht. Und wir können das auch nicht einfach bestimmen, was passiert oder was nicht passiert. Aber eins steht fest, wo Jesus auftaucht, da passieren Wunder. Wo Jesus ist, da passieren Wunder. Und wie das angefangen hat und warum das so ist, das wollen wir anhand des ersten Wunderzeichens aus Johannes 2 gemeinsam lesen. Ihr dürft das mitlesen und Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Und es wäre eigentlich schön, wenn jeder, natürlich wird es hier vorne angebracht, aber es wäre schön, wenn jeder seine eigene Bibel mitbringen würde. Weil, wenn man seine Bibel mitbringt und drin liest, dann wird die Bibel das Zuhause für einen selber. Ich habe ja auch ein Smartphone und da gibt es ja auch Bibeln drauf. Aber ich mache die Erfahrung, Smartphone bleibt Smartphone. Das ist nicht das Wort Gottes. Und die Bibel in Buchform, das ist das Wort Gottes. Und da gibt es, jeder kann ja nach seinem Geschmack, ich mag große Bibeln. Ich bin großer Mensch, große Hände, große Bibel. Aber es gibt ja auch andere, die haben so ganz kleine Senfkorn-Bibeln, so je kleiner, je besser. Herzliche Ermutigung, bringt eure Bibeln mit. Und wer meine Bibel sieht, ich habe meinen Jugendlichen gehabt, der hat gesagt, wenn ich deine Bibel lese, ist die viel lebendiger als meine, weil die ist so schön bunt. Und das, was in vielen Religionen nicht möglich ist, das ist bei uns möglich, dass man dieses heilige Buch anmalen darf und unterstreichen darf und Ausrufezeichen dahinter machen darf. Und ich lade euch ein, dass eure Bibeln ein Zuhause wird. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Zurück zur Hochzeit in Kana. Am nächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat es mit mir und dir zu tun? Fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an, tut, was immer euch befiehlt. Im Haus gab es 6 steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebene Reinigungshandlung der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Jesus sprach zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er: Schöpft daraus und bringt es den Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nur Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, den die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich schenkt ein Gastgeber den besten Wein zuerst aus, sagte er. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt man den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Was für ein Albtraum! Was für ein Albtraum! Man ist auf einer Hochzeit und die Vorräte für die Gäste reichen nicht. Aber was war das damals? Warum war das damals so eine riesengroße Katastrophe? Wenn es nichts mehr gibt, gibt es halt nichts mehr. Haben wir ja bei unseren Festen auch schon gehabt. Man wollte gerne noch mal ein zweites Mal rausgehen ans Buffet und es war schon alles leer gegessen. Dann ist es halt so. Aber damals bei dieser Hochzeit war das so, eine Hochzeit ging über mehrere Tage. Nicht nur ein Tag, mehrere Tage. Und sie hatte die Gastfreundschaft hatte einen sehr hohen Stellenwert. Und wenn sich bei uns heutzutage Besuch ankündigt, wenn gute Freunde kommen, dann kochen wir ein leckeres Essen und Nachtisch. Aber ansonsten reicht es manchmal auch, wenn man so ein bisschen Knapperzeug hat, ne? Und was zu trinken vielleicht. In anderen Ländern ist das aber ganz anders mit der Gastfreundschaft. Da steht die ganz oben an. Gastfreundschaft ist das Wichtigste in vielen Ländern. Und ich weiß noch, ich war ja 5 Jahre in Russland und das genauso mit der Gastfreundschaft, dass die so einen hohen Wert hat. Und ich durfte das am eigenen Leib erfahren. Als ich nämlich zu Besuch war, da haben die Leute, egal wo ich war, immer den ganzen Kühlschrank aufgemacht und alles rausgeholt, was der Kühlschrank hergibt und was die Vorratskammer hergegeben hat. Und es wurde alles aufgetischt. Und man wusste als Gast, als Ausländer, ich war in diesem Fall ja Ausländer, wusste ich, das ist alles, was sie haben. Und wenn ich das jetzt esse, kann das sein, dass sie die nächsten Tage nichts haben. Und dann dachte ich immer schon, ich will ja gar nicht denen das Essen wegessen. Kann ja auch zu Hause essen. Aber ich musste essen. Ich musste essen, weil sonst wäre ich ein schlechter Gast gewesen. Und das ist in vielen Ländern heute noch so. Und ich weiß noch, wie ich damals dann nach 5 Jahren zurück nach Deutschland gekommen bin und mit meiner damaligen Freundin, die auch in Russland gearbeitet hat, sind wir bei deutschen Freunden eingeladen gewesen. Und aus unserer Erfahrung heraus haben wir natürlich nichts gegessen, bevor wir dort eingeladen worden sind. Und wir hatten echt Hunger. Da haben wir uns schon drauf gefreut. Und dann sind wir bei Deutschland eingeladen gewesen, saßen da auf dem Sofa und in der Mitte stand ein Glas voller Salzstangen. Und die müssen wir wahrscheinlich in so einer Geschwindigkeit leer gegessen haben, die Salzstangen, dass sie gefragt haben, ja sag mal, habt ihr vielleicht Hunger? Sollen wir euch was zu essen machen? So ist das. Und hier in diesem Text ist es halt so, der Wein ist alle. Und damals war das so, man konnte nicht schnell mal zum Supermarkt gehen und was kaufen oder zur Tankstelle fahren und eine Kiste Wein noch da holen. Und man hatte halt Pech, wenn man falsch geplant hatte. Und es war eine große Blamage damals für die Hochzeits, für die Eltern, für das Hochzeitspaar. Und wie gut, dass Maria hier unter diesen Gästen war. Und sie wagte sich, mit diesem Dilemma zu Jesus zu kommen und ihm auf das Problem aufmerksam zu machen. Und sie hat das ja in einer gewissen femininen Art und Weise gemacht. Sie hat nicht gesagt, ey du, mach mal jetzt Wein hier, sondern sie hat das gemacht, wie häufig Frauen zu Männern sprechen. Sie hat nämlich gesagt, sie haben kein Wein mehr. Das ist ja genauso häufig, Männer und Frauen, die Kommunikation ist nicht immer ganz einfach. Ne? Der Müll müsste rausgebracht werden und die Frau sagt zu ihrem Mann, die Mülltonne hier ist voll, der Mülleimer ist voll. Und der Mann sagt, ja. Der versteht das gar nicht. Der hört nur diesen Aussagesatz, der Mülleimer ist voll. Aber für die Frauen war das gleich impliziert, es war gleich mit einbeschlossen, hey du Mann, geh raus, Müll rausbringen. Aber das ist Kommunikation zwischen Männern und Frauen und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und Maria kommt zu Jesus und sagt, sie haben kein Wein mehr. Und sie will ihm eigentlich sagen, hey, jetzt mal, mach mal was. Mach mal was, Jesus. Und ich bin so froh, dass Jesus, und das ist die gute Nachricht Nummer 1 heute Morgen hier für alle Frauen, Jesus ist ein Frauenversteher. Der versteht das, was wir ihm sagen. Ob wir jetzt eine Frau sind, und die Männer versteht er zum Glück auch. Egal wie wir es sagen, er versteht, was wir ihm zu sagen haben. Und obwohl es jetzt noch eigentlich gar nicht Zeit war für sein öffentliches Wirken, sagt Jesus ihr klipp und klar, aber Maria traut ihrem Sohn zu, es ist doch egal, ob es jetzt Zeit ist oder nicht. Sie haben keinen Wein mehr, wir müssen jetzt handeln, jetzt. Denn der Gastgeber hätte sonst eine große Blamage. Und so wandelt Jesus jetzt das Wasser zu Wein. Müsste jetzt hier vorne mal passieren. Und er verwandelt es in Behältnissen, die eigentlich zu ritualen Waschungen da waren. Das waren keine Behältnisse für Getränke, sondern damit haben sich die Juden gewaschen, damit sie beten konnten, damit sie vor Gott rein sein konnten. Und Jesus verwandelt also das Wasser zu Wein in diesen Behältnissen. Und ich frage mich immer, was wohl die Frommen gedacht haben damals, als sie Jesus dabei beobachtet haben. Ey, Jesus, sowas macht man doch nicht. Du kannst doch nicht jetzt einfach diese Behältnisse mit Wein füllen. Und wie stellst du dir das vor? Das fromme Leben mit dem Heiteren einfach verbinden? Sind das nicht zwei getrennte Sachen? Einmal mein frommes Leben mit Gott und dann das normale Alltagsleben. Sind das nicht zwei getrennte Sachen? Geht das überhaupt? Ja, das geht. Glaube an Gott ist eben nicht nur der Gottesdienstbesuch am Sonntag, nicht nur meine stille Zeit, nicht nur das Treffen im Jugendkreis oder in der Bibelstunde. Glaube an Gott ist mitten im Alltag relevant, mitten da, wo ich auf Probleme stoße, mitten da, wo es mir nicht gut geht, wo ich vor einer Blamage stehe, wo ich vielleicht nicht genügend habe, wo es nicht ausreicht. Genau da hinein will Jesus wirken. Und weil Jesus der Sohn Gottes ist und weil er weiß, was hier wichtig ist, greift er ein. Und interessanterweise, er greift ein, aber rührt dabei keinen einzigen Finger. Er spricht kein Gebet oder irgendeine Zauberformel oder irgendwelche Rituale, noch nicht mal Special Effects mit Blitz und Donner. Er sagt einfach zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Füllt diese Krüge mit Wasser. Er sagt es einfach. Und Jesus gebraucht ganz normale, einfache Diener, um sein Wunder zu vollbringen. Ohne die Diener hätte er gar nicht das Wunder vollbringen können. Hätte vielleicht schon, aber die waren leer. Die mussten erst gefüllt werden mit Wasser. Und interessanterweise braucht er keine Schriftgelehrten, er gebraucht auch keine Theologen oder andere geistlich wichtige Menschen, sondern er gebraucht Diener. Und wofür sind Diener bekannt? Diener sind dafür bekannt, die tun das, was man ihnen sagt. Und das ist auch bis heute so. Jesus möchte ganz normale Menschen gebrauchen. Ganz normale Menschen in unserem Alltag. Und er will sie auch gebrauchen, damit Wunder geschehen können, mitten unter uns. Die das tun, was Jesus vorgelebt hat. Die das tun, wozu er uns beauftragt und befähigt. Und so lässt Jesus eine Probe dem Speisemeister bringen, also diesem Caterer, der dafür verantwortlich war. Und der probiert jetzt den Wein und ist völlig erstaunt. Und er fragt den Bräutigam, warum servierst du jetzt diesen guten württembergischen Wein jetzt? Und dieser Wein, den Jesus macht, der ist von großer Qualität. Es ist kein Fusel. Das, was Jesus macht, ist kein Fusel. Es ist nichts, was irgendwie billig ist oder was irgendwie keinen Bestand hat. Was Jesus macht, das ist Qualitätswein. Das ist gut. Und das ist das erste Wunderzeichen, das Jesus machte. Und dieses Wunderzeichen blieb ja auch nicht ohne Wirkungen. In unserem Text heißt es, wer eine Bibel hat, der kann das sich jetzt nämlich angucken, da heißt es nämlich in Vers 11, durch dieses Wunder in Kana ist Galiläa, in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit, dadurch, dass er Wasser zu Wein machte, seine Herrlichkeit, die göttliche Herrlichkeit. Jesus zeigt seine Herrlichkeit, aber auch, das füge ich jetzt hinzu, seine Macht, die er hat. Das, was uns Menschen unmöglich ist, keiner von uns und bis heute auch noch nicht mal die Leute im Chemielabor können aus Wasser Wein machen. Dazu braucht man immer noch Trauben, auch heute noch. Und Jesus, wenn er Wunder tut, dann tut er das, damit er im Mittelpunkt steht. Nicht das Wunder, nicht die Person, die das Wunder erlebt hat, sondern es muss immer auf Jesus hingewiesen werden, wenn er ein Wunder getan hat. Damit er verherrlicht wird, damit seine Macht sichtbar wird. Und das Zweite ist einfach auch, das heißt es hier dann weiter, und seine Jünger glaubten an ihn. Sehr interessant, dass das nicht da steht. Die anderen, die noch nicht glaubten, fingen an zu glauben. Sondern seine Jünger glaubten an ihn. Wir brauchen das immer wieder, dass wir erleben, dass das, was wir lesen, nicht nur Theorie ist, sondern dass Gott in unser Leben eingreift, dass er etwas tut. In der Bibel sind Wunder in sich selbst nicht bedeutsam, sondern sie weisen immer da wieder darauf hin, dass Gott Sieger ist. Sieger über Krankheit, Sieger über Leid, über Tod, über das Böse. Und Jesus benutzt Wunder und Worte, um die Botschaft vom heranbrechenden Reich Gottes zu verkündigen. Und die meisten Wunder, die Jesus getan hat, sind Heilungen. Die meisten Wunder, die Jesus getan hat, sind Heilungen. Aber er hat auch Tote auferweckt. Und natürlich, so wie in unserem Predigtext, hat er Naturwunder getan. Hat sich über Physik hinweggesetzt. Da würde sich jeder Schüler gerade freuen, wenn er Physik lernen muss, ne? Jesus setzt sich einfach über Physik hinweg und geht auf dem Wasser. Und so ein Wunder ist allerdings immer zweideutig. Man kann das auch immer weg erklären, warum das jetzt so passiert ist. Man kann versuchen, andere Gründe zu finden. Und deswegen hat Jesus wohl auch bei den Menschen, die die Wunder verlangten als Beweis, um an ihn zu glauben, da hat Jesus auch oft keins getan. Das lesen wir in Lukas 11, 29 zum Beispiel. Wenn jemand sagt, ich glaube erst, wenn ich ein Wunder erlebe, da hat er kein Wunder gemacht. Wunder sind ja auch immer temporär, zeitlich. Denn selbst der vom Tod auferweckte Lazarus, der lebt heute nicht mehr. Der ist auch wieder gestorben. Und als wir die Gebetsgemeinschaft hatten, da habe ich so gestaunt, weil ihr habt schon so viele Punkte von meiner Predigt mit aufgenommen, dass ich erst gedacht habe, ich brauche ja gar nicht mehr predigen. Ihr habt ja schon alles im Gebet gesagt. Nämlich das größte Wunder für mich überhaupt ist, dass Jesus stellvertretend für mich am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er lebt und dass er den Tod ein und die Sünde und den Teufel ein für alle Mal besiegt hat. Das ist das größte Wunder überhaupt in unserer Zeitgeschichte. Aber das war damals. Was ist denn mit heute? Wie sieht es denn heute aus mit Wundern? Tut Jesus heute wirklich noch Wunder? Die Jugend hat uns das zugesungen. Die Mädchen der Jugend haben uns das zugesungen. Die jungen Frauen haben uns das zugesungen. Jesus tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und immer wieder hören wir auch von so Missionsberichten, dass die sagen, da aus Afrika oder arabische Welt oder dass Menschen, die an Jesus glauben, dass sie plötzlich geheilt worden sind, bewahrt worden sind, versorgt worden sind. Und wie ist es bei uns? Wie ist es in meinem Leben? Stimmt da vielleicht etwas mit meinem Glauben nicht? Mag Gott die Menschen aus anderen Ländern mehr als uns? Nein, Gott hat keine Lieblingskinder. Jesus vollbringt auch immer noch Wunder, hier und heute, mitten unter uns. Und ich habe hier schon von einigen Dingen gehört, die schwer zu erklären sind und in denen Jesus wirklich verherrlicht worden ist, immer wieder, in meiner Zeit, hier jetzt in Solingen, aber auch in Korntal. In Korntal erinnere ich mich an diesen einen Mann, der plötzlich schwer erkrankte und der trotz vieler Komplikationen überlebte. Und sogar die Ärzte waren erstaunt. Und oft versuchen wir das denn hier, wir Deutschen versuchen das mit unserem Verstand zu erfassen und zu erklären oder schieben das einfach darauf, ja, der hat halt Glück gehabt, ne? Der hat Glück gehabt. Aber wenn Gott in unserem Leben handelt, dann tut er das, um sich zu verherrlichen und dazu, dass andere davon hören und an Jesus glauben und dass das Glaube in ihnen geweckt wird oder das Glaube gestärkt wird. Und von Gottes Seite ist es ganz klar, dass er auch heute noch in unserem Leben, in dem Leben seiner Kinder, dass er eingreifen will, dass er sie versorgen möchte und dass er sie aufpasst. Das gilt heute genauso wie damals. Und natürlich ist Gott vollkommen frei, in dem wie er handelt und was er tut und was er macht. Und dennoch können wir aus verschiedenen Berichten von Wundern ganz bestimmte Prinzipien und Grundlagen ableiten, die es braucht, damit die Kraft Gottes in unserem Leben wieder sichtbar und damit wir wieder rechnen können und Wunder sehen können. Und da kommen wir zu diesen Grundbedingungen für Wunder. Und das erste ist, dass wir unsere Begrenztheit wahrnehmen. Gott bringt uns in Situationen, die schwierig werden können. Entweder so wie in unserer Geschichte eine große Blamage darstellen können oder aber auch, die uns wirklich in Herausforderungen kommen, wo wir mit unserer eigenen Kraft, mit unserem eigenen Können nicht mehr vorankommen, dass wir wirklich vor einer verschlossenen Tür, vor einer Wand stehen und nicht wissen, wie wir weitergehen können und was wir tun können. Und das ist für uns Deutsche gerade sehr schwer, denn wir sind Macher. Wir können es, wir schaffen das, wir kriegen einen Plan hin. Dafür sind wir weltweit bekannt. Aber es hindert uns vielleicht manchmal daran, Gott zu erleben, weil wir sagen, ich mache es, ich kriege es hin. Und ich finde es interessant, dass Gott so ein richtiger Gentleman ist, der dann sagt, okay, gut, wenn du das hinkriegst, mach. Und wir können lange machen. Manche Menschen über Jahre, Jahrzehnte sind sie Macher. Bis sie dann letztendlich dorthin kommen, wo die Kraft nicht mehr reicht, wo es nicht mehr geht, wo sie einfach dastehen und sagen, es geht wirklich nicht. Und manchmal denken wir halt auch, ach Gott, mit meinem kleinen Kram kann ich doch nicht zu dir kommen. Du bist hier der Lenker und der Erhalter der Welt und du hast den Trump im Blick und du hast den Putin im Blick und wie sie alle heißen. Und jetzt komme ich mit meinem Kleinkram. Und da haben wir ein ganz falsches Verständnis von unserem himmlischen Vater. der sogar die Anzahl unserer Haare auf dem Kopf kennt. Wenn ihn das schon interessiert, dann interessiert ihn der Rest unseres Lebens erst recht. Wenn wir also dahin kommen, dass wir unsere Begrenztheit wahrnehmen, dann müssen wir als Christen immer wieder wissen, dass wir nicht dem Schicksal ausgeliefert sind. Das passiert nicht einfach nur so jetzt, sondern, und dazu braucht es dann den zweiten Punkt, nämlich Glauben. Den Glauben, dass Jesus eingreifen und dass Jesus die Situation verändern kann. Und dafür gibt es so viele Beispiele in der Bibel, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen sollen, sondern unser Vertrauen auf Jesus richten und unser Vertrauen auf ihn setzen. Und dass wir ihm sagen, du kannst mein Leben, du kannst diese Situation verändern, du kannst eingreifen, du kannst helfen. Und so wie die Mutter von Jesus einfach zu ihm kam und sagte, mach mal. So dürfen wir zu ihm kommen im Glauben und erwarten, dass er etwas macht. Denn das Dritte ist die Erwartung, dass Jesus es auch tut. Manchmal sagen wir die Worte, aber wir erwarten das ja gar nicht. Das ist eine gefährliche Sache, wenn ich erwarte, dass Jesus etwas tut, weil er tut dann auch was. Und vielleicht spektakulär. Vielleicht passiert etwas ganz Großes. Aber vielleicht auch ganz im Verborgenen und ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Ich erinnere mich an Regina. Sie ist Mitglied der Gemeinde in Lübeck gewesen, wo ich zum Glauben gekommen bin. Und sie hatte eine ganz schwere Krebsdiagnose auch. Und die Ärzte haben gesagt, wenige Monate noch zu leben, das war's dann. Verabschieden Sie sich schon mal von allen. Und Gott hat ihr die Kraft gegeben, nicht aufzugeben, weiterzumachen. Er hat ihr die Kraft gegeben und sie durfte noch 10 Jahre lang leben und ihre Kinder aufwachsen sehen. Und wer Regina begegnet ist, der ist ermutigt von ihr weggegangen. Und sie konnte vielen anderen Krebspatienten Hoffnung schenken. Und für mich ist es ein Wunder, er hat sie nicht geheilt, aber er hat ihr die Kraft gegeben, noch 10 Jahre zu leben. Und Erik, wo bist du? Du bist auch ein Wunder auf 2 Beinen. Und wir danken Gott, dass du heute hier noch mitten unter uns sitzt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir offene Augen haben, um das wahrzunehmen, was Jesus tut unter uns. Schnell passiert es halt, dass wir Wunder erleben und sie so gar nicht wahrnehmen oder als selbstverständlich hinnehmen. Und das haben wir heute beim Gebet auch gehört. Vor 28 Jahren ist die Mauer gefallen zwischen West- und Ostdeutschland, zwischen BRD und DDR. Und ich weiß noch, damals in der Gemeinde gab es immer die alten Geschwister, die dafür gebetet haben, dass diese Mauer fällt, dass Deutschland sich wieder vereinigt. Und ich bin ja 68 geboren, da gab es schon BRD und DDR, dieses geteilte Deutschland. Und für mich war das war schon immer so. Und wenn ich die alten Geschwister gehört habe, wie sie gebetet haben, da habe ich immer gedacht, ach ja komm, das war so und das bleibt so und es wird immer so sein. Und dann über Nacht förmlich, über Nacht, ohne Blutvergießen, ein politisches System, das 40 Jahre lang Gott verneinte, gegen Gott war, das bröselte quasi über Nacht zusammen und die Mauer fiel. Und es war einer der größten Wunder, dass wir Deutschen erlebt haben. Und ich erlebe immer wieder eine Reaktion wie bei euch. Alle sitzen da und denken,
Richtig, genau.
Wenn ich das Gleiche in Afrika erzählen würde, wenn ich das Gleiche in Amerika erzählen würde, da würde es einen tosenden Applaus geben. Da würden alle sagen, Gott, du bist so gut. Du hast ein Wunder an unserem Volk getan. Und wir Deutschen, uns lässt das kalt, dass Gott ein Wunder unter uns getan hat. Ohne Blutvergießen, ohne Panzer, ohne irgendwelche großen Probleme. Ja, okay, die Probleme kamen hinterher. Der Besserwessi und der Ossi und solche Geschichten, ja. Aber da ist ein Wunder passiert und wir nehmen das noch nicht mal wahr. Und es lässt uns kalt. Und Wunder geschehen mitten unter uns. Und wir müssen unsere Augen aufmachen. Wir müssen wieder dahin kommen, sie wahrzunehmen, was Gott tut unter uns. Ein kleines Wunder aus meinem Leben, Freitag. Und ich danke, dass viele an mich gedacht und für mich und meinen kleinen Hund gebetet haben. Die kleine Dicke. Die hat einen Herzfehler und musste operiert werden. Es war 50-50, dass sie die Operation überlebt. Und sie hat die Operation überlebt und es geht ihr gut. Und für mich ist das ein Gnadengeschenk Gottes, dass ich sie noch haben darf. Aber, ja, danke. Aber ich möchte euch noch ein ganz anderes Wunder zeigen, das wirklich mir persönlich sehr viel bedeutet. Das ist Eva Düring. Und ich durfte sie vor ein paar Monaten das erste Mal im Arm haben. Und so lag sie 3 Stunden auf meiner Schulter und hat geschlafen. Und wer so ein kleines Menschlein in seinen Armen halten darf, dem werden die Augen für Wunder wieder geöffnet. So klein, so verletzlich und doch so perfekt. Wenn man sich das anguckt, die kleinen Fingerchen, die Füßchen, das Stupsnäschen und sogar schon mit Wimpern. Einfach wunderbar. Und wer sein Leben mit Jesus lebt, der erlebt Wunder. Und heute Morgen durften wir das wieder ganz neu hören, dass es Grundbedingungen gibt für Wunder, dass wir erstens unsere Begrenztheit wahrnehmen müssen, dass wir zweitens Glauben brauchen, dass Jesus eingreift und die Situation verändern kann und dass wir das drittens auch erwarten, dass wir die Erwartungshaltung an ihn haben. Jetzt mach doch aus dem Wasser Wein. Und viertens, dass wir unsere Augen wieder öffnen und dass wir uns darüber klar werden, dass Jesus Wunder tut. Also, tut Jesus heute noch Wunder? Ja. Ja, das tut er. Amen. Amen. Lass uns beten. Ja, Herr, wir kommen voller Dankbarkeit vor dich, weil du Wunder tust. Du bist der Herr der Herren. Du hast alles in deiner Hand. Du bist der Allmächtige. Und du hast am Kreuz gesiegt über Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Und wir preisen dich für dieses große Wunder und wir danken dir, dass du die gleiche Kraft heute hast, die du hattest, als du über diese Welt als Mensch gegangen bist. Und Herr, wir wollen dir jetzt einfach in der Stille die Dinge bringen, die wir brauchen, wo wir dich brauchen, wo wir ein Wunder von dir brauchen, Herr. Wir wollen dir das jetzt in der Stille sagen. Wir kennen unsere Begrenztheit und wir kommen im Glauben zu dir und möchten erwarten, dass du nicht nur gehört hast, sondern dass du erhörst unsere Gebete. Und so öffne uns die Augen, dass wir deine Wunder wahrnehmen, dass wir sehen, wie du eingreifst, damit du verherrlicht bist, dass wir auf dich hinweisen können, damit wir unseren Geschwistern sagen können, was du getan hast, aber auch den Menschen um uns herum, die dich noch nicht kennen. Danke dafür, Herr, dass du die Kraft dazu hast. Hilf uns jetzt in der kommenden Woche, diese Woche, die jetzt anfängt, Herr, dass wir daran immer wieder erwarten und erinnert werden, dass du fähig bist, Wunder mitten unter uns zu tun. In deinem Namen beten wir. Amen.